Mein Name ist Dr. Achim Reisdorf und ich bin Kurator der Naturwissenschaftlichen Sammlung am Ruhrmuseum hier in Essen.
Ich habe so den Eindruck, Sie sind mächtig stolz, dass jetzt alles hier steht, aber das ging ja nicht so leicht. Das heißt, Sie mussten von vielen Stellen Dinge bekommen, aber die Sachen auch zum Teil erstmal hier hinbekommen. Wo waren da die Schwierigkeiten?
Ja, die waren vielfältig. Erstmal muss man natürlich erstmal die verschiedenen Objekte recherchieren, auch die Größen natürlich mit recherchieren, weil natürlich die Kohlenwäsche eine besondere Innenarchitektur hat. Das ist das eine. Und das andere ist, wie bekomme ich Objekte aus anderen Einrichtungen raus? Und da ist ein besonders schönes Beispiel. Wir arbeiten zusammen mit dem Bottrop in Quadrat, mit der Eiszeithalle. Wir haben die große Ehre, aus diesen Sammlungsbeständen Objekte auszustellen, die auch in der Dauerausstellung sind, die jetzt gerade überholt wird. So, und wir standen vor der großen Herausforderung, einen Mammutschädel aus den Türen rauszubekommen. Und der Mammutschädel ist schlicht und ergreifend zu groß. Den hat man reingebracht, als dieses Museum gerade entsprechend aufgerüstet worden ist, um solche Objekte aufzunehmen. Und das hat bedeutet, dass wir eine ganze große Fensterscheibe rausnehmen mussten und sie wieder einzusetzen. Also alleine das sind auch Kosten, die berücksichtigt werden. Ja, also wenn Sie hier in der Ausstellung sind und jetzt so ein schönes Bild haben, was wir jedenfalls hoffen, schön für alle auch, ist, dann steckt da unendlich viel Arbeit dahinter. Das hat nicht so lange gedauert wie die Eiszeit, aber da hängt jede Menge Hirnschmalz drin, viel Leidenschaft, Beharrlichkeit, Überzeugungswillen, auch wenn einmal Nein gesagt worden ist, zu sagen, habt ihr nicht Lust, uns trotzdem das auszuleihen? Wir haben einen riesigen Sammlungsbestand und vielleicht möchtet ihr von uns auch mal was ausleihen. Also so kommt man mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen in wunderbaren Kontakt und Austausch und das bereichert die Ausstellung auf eine fantastische Art und Weise, weil in dieser Ausstellung, und das ist eine Landesausstellung, die es zum allerersten Mal überhaupt gibt, hier in NRW für Paläontologie, dass wir hier gesamt Nordrhein-Westfalen abbilden. Und das heißt, wir haben alle möglichen Sammlungen, Privatsammlungen auch abgeklappert, haben recherchiert nach Objekten und dann eben entweder auf ein lautes Ja geschossen, klar kriegt ihr das von uns und bei anderen so, ja, wir geben es euch, weil wir Vertrauen in euch haben. Wir wissen, dass das Ruhrmuseum eine Institution ist, die sowohl in der Leitung als auch was die wissenschaftlichen Maßstäbe und konservativen Maßstäbe auf außerordentlich hohem Niveau ist. Und das hat was mit Vertrauen zu tun. Und dieses Vertrauen genießt das Ruhrmuseum weit über die Landesgrenzen hinaus.
Gab es denn auch Objekte, wo Sie mit einer Träne im Auge dann sagen mussten, geht dann leider doch nicht, passt nicht rein?
Ja, also das sind so Geschichten, die eine Ausstellung schreibt. Da fällt mir spontan ein Bodenprofil ein. Wir haben das sogar hertransportiert. Das ist ein großes Bodenprofil. Das stammt vom LWL, Museum für Naturkunde in Münster. Und das war fest eingeplant. Und wir haben festgestellt, dass es aus feuerpolizeilichen Richtlinien nicht möglich ist, dieses Objekt da drin zu verorten. Und dann ist da natürlich eine Träne, die damit weint. Aber man muss vorwärts schauen und gucken, wie das Gesamtkonzept funktioniert. Und so wie dieser Raum sich jetzt gestaltet, niemand, der in der Ausstellung reingeht, weiß ja, was ursprünglicherweise vorgesehen ist. Denken Sie nicht, dass das eine leichte Arbeit ist. Man muss sich verabschieden. Alleine das Tierpodest. Wir haben so viele Objekte ausrecherchiert, dass wir in der, man muss es sagen, unkomfortablen Lage waren, auszusortieren. Und das ist schmerzhaft, weil jedes einzelne Objekt, was man ausrecherchiert hat, erzählt eine Geschichte über das Leben, über das Überleben, über die Artenvielfalt. Und dann sollen sie die Artenvielfalt reduzieren. Es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Massenaussterben heutzutage. Aber wir sind nicht Gott, sondern wir versuchen schlicht und ergreifend unsere Ausstellung so zu gestalten, dass sie allgemein zugänglich ist. Es soll eine populärwissenschaftliche Ausstellung sein, die Menschen begeistert mitnimmt, auch in diese Wissenschaft einzutauchen und vielleicht angesteckt zu werden von der Leidenschaft, die wir als Paläontologen und Geologen haben oder auch Archäologen haben, dass das, was wir machen, Bedeutung, Gewicht hat, Geschichte produziert, Identität erzeugt, aber auch eine globale Sicht auf die Erde generieren kann. So viele Erkenntnisse herauszuschöpfen aus einem Fachgebiet, wenn man auf der Straße jemanden fragen würde, interessieren Sie sich für Steine, werden wahrscheinlich die Rollläden runtergehen. Ich hoffe, dass es uns hier gelingt, mit unserer Leidenschaft, mit den ganzen Hintergrundgeschichten, so viel Aufmerksamkeit auch für unser Fach zu erzeugen, dass die Leute ein bisschen anders auf uns gucken.
Es gibt ein Ausstellungsobjekt, da haben Sie lange versuchen müssen und es ist auch ein ganz kleines, denn es ist Vulkanasche.
Ja, Das sage ich Ihnen. Das hat was mit der jüngeren Vergangenheit vom Klima hier auch in Nordrhein-Westfalen zu tun. Es gab mal die sogenannte kleine Eiszeit. Viele von den Zuhörern und Hörenden haben das vielleicht schon mal gehört. Das ist eine Zeitspanne, die Klimazustände erzeugt hat, wo es Hungersnöte gegeben hat in Nordrhein-Westfalen oder im heutigen Nordrhein-Westfalen. Aber auch Eisgänge, die im Übrigen beinahe Beethoven das Leben gekostet hätten. Ja, also Beethoven wäre beinahe ertrunken durch einen Eisgang. Will heißen, die Eiszeit hat unsere Kultur überprägt und dafür ist unter anderem ein Vulkanausbruch von 1815 zuständig, fernab von Nordrhein-Westfalen in Indonesien, Tambora. Und dieser Vulkanausbruch war in der Lage, Weltgeschichte zu schreiben. Einerseits lokale Geschichte, sehr, sehr tragisch, weil mit einem Schlag durch diesen Vulkanausbruch 60.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Außerordentlich tragisch. Davon hat Mitteleuropa natürlich nichts mitbekommen. Ein Jahr später hat aber Mitteleuropa und Nordamerika die Konsequenz dieses Vulkanausbruchs gespürt. Und zwar hat sich der Himmel verdunkelt aufgrund von Aschewolken und Aerosole. Und diese Atmosphäre, die sich um unseren Planeten gelegt hat, hat das Sonnenlicht abgeschirmt. Mit der Konsequenz, dass der Winter ewig lang war und nur ganz wenige Sonntage da waren, ganz viel geregnet hat, es gab Hungersnöte. Und hier gerade auch in Schwerte beispielsweise auch, aber natürlich auch in Essen an der Emscher und so weiter und so fort, katastrophale Zustände. Das Interessante dabei, dass sich die Katastrophe mit Schönheit angekündigt hat, mit spektakulären Sonnenuntergängen, die den Abendhimmel und den Morgenhimmel in rote, tiefrote Farben getaucht hat, niedergeschlagen auch in der Kunst. Alle Leute, die in Essen sind, kennen das Volkmann-Museum und kennen dieses fantastische Gemälde von Caspar David Friedrich. Da sieht man die Frau wahlweise vor der aufgehenden oder untergehenden Sonne. Das ist weltberühmt, dieses Gemälde. Diese Schönheit, die in diesem Gemälde sich niedergeschlagen hat, beruht auf einer Naturkatastrophe, die dann später eingesetzt ist. Also einmal 1815 und dann festgehalten 1816 hier.
Jetzt sind wir schon mittendrin, das war die kleine Eiszeit, aber es geht ja hauptsächlich um die große Eiszeit und da haben wahrscheinlich die meisten Ice Age vor Augen und eine dicke Eispanzerschicht, die möglicherweise auch über Essen gelegen hat, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht.
Nee, wie so vieles im Leben ist es komplex. Und die Eiszeit als solches, die gab es nicht dauerhaft, sondern dieses Szenario, große Gletscher, die sich bis nach Essen vorgeschoben haben. Im Übrigen stellen Sie sich vor, wenn Sie das nächste Mal zum Hauptbahnhof gehen und dort bei einem Großmarkt einkaufen oder einen Zug benutzen sollten. Diese Flecken Erde war noch von 95 Meter Eis bedeckt. Da kann kaum ein Gebäude in Essen mithalten. Ja, wenn Sie weiter in den Süden gegangen sind, Richtung Kettwig oder Kupferdreh, dort war das Ende dieses Eispanzers. Aber deshalb nur, weil dort sich Gebirgsketten aufbauen. Also, solche Extremzustände, und das ist ein Extremzustand, der hat sich nur in einem einzigen Fall hier in heutigen Nordrhein-Westfalen abgespielt. Alles andere waren Zustände, die zwischen Warm- und Kaltzeiten gewechselt sind. Und alles dazwischen, das ich sag mal jetzt eher unspektakuläre, hat viel mehr Zeit in Anspruch genommen als die Extremereignisse. Aber Extremereignisse formen natürlich die Oberflächen. Gletscher überprägen die Landschaft, schieben große Gesteinsmassen vor sich her. Und Winde, die abseitig sind, die transportieren sogenannten Löss. Das sind feine Staubpartikel, worauf sich übrigens das Ruhrgebiet und damit auch Essen gründet. Nämlich weshalb? Weil das sind fruchtbare Böden, auf denen Ackerbau und Viehzucht betrieben werden konnte. Daraus, das ist der Nukleus von unserem schönen Ruhrgebiet und von Essen, gründet sich auf der Eiszeit. Weil eben bestimmte Sedimente sich abgesetzt haben. Und jeden Tropfen Leitungswasser, den Sie trinken aus dem Grundwasser, ist Eiszeitwasser. Stellen Sie sich das mal vor.
Und einen Findling, den eben dieser Gletscher vor sich hergeschoben hat, den haben Sie auch in der Ausstellung.
Ja, Das ist so ein Herzensobjekt für mich. Wenn Sie aufmerksam durch Essen gehen, werden Sie viele solche Findlinge im Stadtbild sehen. Im Übrigen, auch in der Innenstadt, Kettwicher Straße, gehen Sie mal da mit aufmerksamen Augen, so große, runde Steine oder auch Grabsteine, die aus Gestein gefertigt sind, welches hier nicht vor Ort vorkommt. Ja, also hier haben wir Sandsteine, Kalksteine in der Region, aber wir haben hier keine Granite. Und da haben sich die Menschen natürlich schon lange, lange Gedanken drüber gemacht, wie kommen solche fremdartigen Gesteine hierher? Früher dachte man, Riesen hätten die hierher geworfen und dergleichen. Und die Menschen, die Naturwissenschaft hat sich natürlich immer zum Ziel gesetzt, Dinge herauszufinden und hat tatsächlich dann und kein geringerer als Johann Wolfgang Goethe hat die Initialzündung gegeben, hat drüber nachgedacht, könnte es nicht vielleicht sein, dass große Eispanzer bis auf dieses Gebiet sich vorgeschoben haben und bei diesem Vorschiebevorgang Gesteinsmassen aus wesentlich anderen fremden Bereichen aufgenommen haben. Und dieses Objekt, was wir hier zeigen, dieses im Stadtbild vielleicht unscheinbare, hier illuminiert, das glitzert. Da haben mich schon Leute gefragt, ist da Gold drin in diesem Granit? Dieses wunderschöne Objekt, dieser runde Findling, der stammt aus Südfinnland. Stellen Sie sich vor, dieses Objekt, 530 Kilogramm schwer, und wir haben wesentlich größer in Nordrhein-Westfalen. Diese schweren Objekte sind mit den Eismassen bis hier in den Süden von Essen transportiert worden im Laufe eines des weitesten Gletschervorstoßes und haben, als da Gletscher sich zurückgezogen haben, sich hier abgesetzt. Und das ist irre. Stellen Sie sich vor, ein Granit, das Gestein selber, das hat eine Historie, ja. Das ist in einer Magmenkammer entstanden. Übrigens, das älteste Objekt, was in diesem gesamten Verbundprojekt hier ausgestellt wird, also Essen, Münster und Detmold. Das hier, dieser Findling, ist das älteste Objekt. Der ist ungefähr 1,3 Millionen Jahre alt. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Aber vielleicht gibt Ihnen ein Vergleich oder etwas, was sich damals entwickelt hat, eine Dimension von dem. Zu dieser Zeit, als dieser Granit auskristallisiert ist, da gab es noch nicht mal eine geschlechtliche Fortpflanzung. Ja? Also wir beide, wie hier stehen, haben damals keine Chance zu existieren, weil damals erstmal nur Mikroben existiert haben. Keine geschlechtliche Fortpflanzung. So ein Objekt wird über Jahr, also was Jahr, Millionen Jahre alt ist, wird erfasst durch einen Gletscher, wird ausgerechnet hier für Ihren Füßen als Geschenk platziert. Ich finde, das ist ein großes Geschenk, was wir mit dem Herzen aufnehmen sollten. Das ist Eiszeit und damit kann man Geschichten schreiben und erzählen. Da wird Ihnen, um auch mal ein anderes Objekt hier aufzugreifen, der Unterkiefer runterklappen. Wir haben im Übrigen einen Unterkiefer hier und zwar einen ganz, ganz bedeutenden. Nämlich das berühmteste Fossil, menschliche Fossil, was Deutschland zu bieten hat. Ein Gast aus Baden-Württemberg, das ist der berühmte Unterkiefer von Mauer, der bei Heidelberg gefunden worden ist und einem Homo heidelbergensis gehört hat.
Klingt alles sehr, sehr lange her und trotzdem sagen Sie, die Eiszeit ist noch gar nicht vorbei?
Genau, das wird den einen, die andere verwundern, aber es gibt tatsächlich eine wissenschaftliche Definition. Die lautet, wenn wenigstens eine der beiden Polkappen vereist ist, leben wir immer noch in einem Eiszeitalter. Ja, da werden manche Leute vielleicht mit den Augen rollen, was neumodisches Zeug. Das ist Forschung und Erkenntnisstand 200 Jahre alt. Und alles, was sich daran knüpft, unser Blick auf die Entwicklung der Erde, das Klima, das ist begründet in Eiszeitforschung. Das lohnt sich auch, darüber nachzudenken. Und jetzt stellen Sie mal diese Frage. Ja, leben wir noch in der Eiszeit einem Menschen, der auf Grönland lebt? Der guckt zu seinen Füßen. Ja, gucken Sie mal runter. Ist Ihnen kalt? Ist es Eis da? Das Eis hat sich schlicht und ergreifend wieder in die Nordhemisphäre zurückgezogen. Und das ist das Spannende, dass gleichzeitig Klimazustände auf unserer Erde existieren, die völlig verschieden sind. In den Polarregionen ist es bitterkalt und hier in Essen bestenfalls wohlig warm, aber hoffentlich nicht zu warm.
Und trotzdem ist auch klar, dass das Eis verschwinden wird von den Polkappen. Und auch das ist Thema der Ausstellung.
Tatsächlich. Es gibt Szenarien, die voraussagen können mit wissenschaftlich fundierten Modellen, wenn die Klimaerwärmung weiter voranschreitet, wäre ein Szenario, dass das gesamte Eis der Polkappen abschmilzt. Und zwar mit katastrophalen Folgen für alles Leben auf dieser Erde. Der Erde selber ist es wahrscheinlich relativ egal, ob ich jetzt unter Wasser bin oder nicht, aber dem Leben ist es nicht egal, weil ich müsste mich bestenfalls anpassen. Ich kann mir ein Boot bauen. Aber ob das so optimal ist, wenn auf einmal lauter Moskitos hier leben und dann irgendwelche Tropenkrankheiten mitbringen, wage ich zu bezweifeln. Die Wahrheit ist, dass wir mitten in einem Klimawandel leben. Und jeder weiß, der die Statistiken sieht, und da sprechen wir über Fakten, nicht über Meinung, über Fakten. Wenn wir anschauen, wie das Klima, die Jahresdurchschnittstemperatur hier in Essen noch wesentlich geringer war am Anfang, sagen wir mal 1850. Und wenn wir das vergleichen mit heute, gibt es einen wirklich deutlichen Anstieg. Davor kann man, finde ich, die Augen nicht verschließen.
Und trotzdem geht hier keiner mit einem Kloß im Hals raus?
Nein, das ist uns genauso wichtig. Wir möchten die Botschaft senden, dass wir Menschen es in der Hand haben. Jeder Einzelne. Und es gibt, ja, jeder Einzelne kommt sich vielleicht so ein bisschen einsam vor, aber denken Sie, sagen wir mal, an Rot-Weiß Essen, dem wir alle die Daumen drücken für den Aufstieg. Wenn es in den Stadien stumm wäre, wenn es einen Fanboykott gäbe, dann würde vielleicht sich diese Energie nicht auf diesen großartigen Fußballverein übertragen. Und dasselbe ist mit jedem einzelnen Menschen, den wir haben. Wenn jeder seinen Beitrag leistet und eben nicht sagt, es ist völlig egal, was ich mache, wir in Deutschland können nichts bewirken. Nein, das stimmt nicht. Jeder Einzelne kann was bewirken. Und deshalb, aus diesem Grunde, haben wir auch so schöne Kärtchen vorbereitet, wo jede Besucherin, jeder Besucher niederschreiben kann, was der Überlebenstipp ist für das 21. Jahrhundert. Aber damit die Menschen nicht alleingelassen werden, haben natürlich viele Menschen ein Vertragswerk ausgearbeitet, nämlich das Pariser Klimaabkommen. Es lohnt sich, dieses Klimaabkommen zu lesen, wie fein austariert das ist, dass es eben nicht darum geht, dass wir nur verzichten, sondern dass wir unsere Gemeinschaft so verstehen als etwas Globales. Es hilft nicht, dass wir nur an Essen denken. Ich meine, wenn Essen der einzigste Fußballverein wäre, da würde es sich nicht lohnen, Meister zu werden. Ja, also spiele ich die ganze Zeit gegen mich selbst. Nein, es ist ein Zusammenspiel von allen möglichen Menschen auf dieser Erde. Und wir leben hier in Essen und haben es in der Hand, unseren eigenen Beitrag zu leisten.